Gemeinde, bevor ich den Predigttext lese, den Sie hier abgedruckt vor sich haben, möchte ich erstmal so die Verse zusammenfassen und auch die Kapitel, die vor dem Predigttext stehen. Nachdem Jakob, 17 Jahre etwa, in Israel gelebt hatte, neigen sich seine irdischen Tage dem Ende entgegen. Und Jakob ruft vor seinem Tode nochmal seine Söhne zusammen, um jeden Einzelnen zu bereden, zu besprechen, Worte des Lebens mitzugeben, vor allem aber auch, um sie zu segnen. Und Jakobs ausdrücklicher Wunsch ist an seine Söhne, dass er in Kanaan beerdigt werden möchte. Aber nicht irgendwo in Kanaan, sondern in einer Familiengrabhöhle, wenn ich das so sagen darf, in der auch schon Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka und schon Lea begraben waren. Und die Söhne erfüllen dem Vater den Wunsch, sie ziehen nach Kanaan und nach einem feierlichen Begräbnis kommen sie wieder zurück nach Ägypten, wie Josef es dem Pharao versprochen hatte. Und jetzt setzt unser Predigttext ein und da möchte ich die liebe Gemeinde, wo es geht, sich erheben. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, Böses mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und euren Kindern versorgen. Und er tröstete sie und rede freundlich mit ihnen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Ich habe das so überschrieben, wie gehen wir mit unserem Versagen um? Und aus dem Text habe ich hier vier Punkte. Die Angst der Erkenntnis, die Unwahrheit der Erkenntnis, die Realität der Erkenntnis und die Wahrheit der Erkenntnis. Schauen wir uns einmal den ersten Punkt an, Vers 15, die Angst der Erkenntnis. Die Brüder Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Woher kommt die Angst der Brüder, dass sie sich jetzt vor Josef fürchten müssen? Josef, der zwischenzeitlich auch schon jetzt 57 Jahre alt war, war kein herrschsüchtiger Tyrann. Das Geheimnis der Angst, die Brüder hatten zwei riesige Probleme. Das erste ist, sie hatten ein schlechtes Gewissen. Wo kommt dieses schlechte Gewissen her? Sie hatten Josef gehasst. Sie hatten Josef gehasst wegen seinen Träumen, die er hatte. Und wegen diesem Hass wollten sie Josef töten. Und dann konnte ein Bruder das verhindern, dass Josef nicht getötet wurde. Dafür wurde er in einem leeren Brunnen geworfen. Und dann wurde er dennoch an eine Karawane verkauft für 20 Silberstücke, die nach Ägypten zog. Das ist das eine. Sie hatten ein schlechtes Gewissen. Und das zweite ist, das steht natürlich jetzt nicht so in der Schrift, aber wenn man das ein bisschen liest, kommt man da drauf. Sie hatten wohl von ihrem Onkel Esau gehört. Onkel Esau wartete nämlich nur darauf, dass sein Vater Isaak stirbt, damit Esau Jakob umbringen kann, töten kann. Da geht es um den Erstgeburtssegen. Und nachdem Jakob jetzt verstorben war und seine schützende Hände nicht mehr über die Brüder Josefs halten konnte, bekam sie es mit der Angst zu tun. Die Angst treibt sie aber nicht in das Bekenntnis und der Bitte um Vergebung. Die Angst treibt sie in ein weiteres Sündigen. Es treibt sie zu einer Lüge. Die Angst treibt sie in ein weiteres Sündigen, dass ein Unbeteiligter, so können wir die Schrift verstehen, ein Unbeteiligter jetzt zu Josef gehen muss, um ihn zu beschwichtigen. Jemand, der mit diesen geschilderten Straftaten gar nichts zu tun hatte, der ihn nicht gehasst hat, der ihn nicht in den Brunnen geworfen hat und der ihn nicht verkauft hat. Und dieser muss jetzt zum Lügner werden. Ich frage mich, warum ist es so schwer, nach der Erkenntnis eines Fehlverhaltens nicht die Aussprache in der Wahrheit und der Tat zu suchen, sondern sich Lügen auszudenken, sondern Unbeteiligte in das Fehlverhalten mit hineinzubeziehen. Jona tat das auf dem Schiff. Der Schiffseigner musste leiden. Die Matrosen mussten leiden. Fremde Güter wurden über Bord geworfen. Deren Hab und Gut war verloren, wenn es nicht versichert war bei Habakkuk. Es war weg. Sie mussten leiden. Und dann schickt Gott ein U-Boot, einen großen Fisch. Und wahrscheinlich hat dieses Fisch auch leiden müssen, als Jona da von innen auf die Außenhaut geschlagen hat und das Fürbittegebet gesprochen hat. Die Brüder Josefs taten es auch. Und wisst ihr was, Geschwister? Ich habe es auch schon getan. Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen nicht ganz unbekannt vor, dass durch mein sündiges Verhalten andere leiden müssen. Habe ich das Recht? Lass uns heute lernen, was in Sprüche 28, 13 steht. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das haben die Menschen in Ninive getan. Sie haben Buße getan über das, was sie falsch gemacht haben. Und sie haben Barmherzigkeit erlangt. Der zweite Punkt, die Unwahrheit der Erkenntnis. Jetzt folgen diese grässlichen Lügensätze und enden mit einem zweifachen frommen Wunsch. Darum ließen sie ihm, also Josef, sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach. Also nur damit wir es richtig wissen, es steht nicht in der Schrift. Vielleicht war es so, aber es steht so nicht in der Schrift. Und deswegen vermuten die meisten Theologen, dass es eine Lüge war. So sollt ihr Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, deinen Brüdern, des Gottes deines Vaters. Eins ist ganz klar, unmissverständlich. Die Brüder wussten, dass ihr Handeln falsch war. Und die Brüder sehnen sich eigentlich auch nach einer Aussprache. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger, aber sie sehnen sich nach Frieden. Und die Brüder, das eint sie wieder, berufen sich auf den gemeinsamen Gott der Väter. Aber die Brüder hatten einfach keinen Mut, die ausgestreckte Hand Josefs anzunehmen. Obwohl Josef diese Hand schon längst ausgestreckt hat. Wir lesen in Kapitel 45, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor ihnen, die um ihn her standen und rief, lass jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm. Als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab, und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? und seine Brüder konnten nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vorher gesandt. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen, so wie sich Jesus der Maria zu erkennen gab. Und so wie sich Jesus dich dir heute zu erkennen gibt und dir die Hand der Vergebung reichen möchte. Er hat deine Sünden auf das Kreuz getragen. Und jetzt winkt er und lächelt und ermutigt dich und möchte dir vergeben, wenn du ihn darum bittest. Und wenn du das tust, still in deinem Herzen, dann werden im Himmel Freudentränen geweint. So ist Versöhnung. In unserem Text heißt es, aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Josefs Reaktion auf diese Lügenworte sind Tränen. Immer wieder lesen wir, wie Josef weint. Tränen der Aufrichtigkeit und Vergebung unter Brüdern. Wie wir sie auch später bei Esau und Jakob finden. Da heißt es, Kapitel 33, Esau aber lief Jakob entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Es gibt diesen Brudermord bei Kain und Abel. Und auch Esau wollte seinen Bruder töten. Und auch die Brüder Josefs wollten töten. Wisst ihr, Jesus hat auch geweint, weil er auf Israel schaute und sie keinen Hirten hatten, weil sie verloren waren. Aber hier in der Wiedervereinigung zwischen Esau und Jakob, als sie sich wieder gefunden haben, da weinen sie. Und so weint jetzt auch Josef, weil die Brüder geistig wieder zusammenfinden. Es ist typisch, dass Josef seine Rührung nach außen zeigt. Das lesen wir immer wieder, wenn wir einmal durch diese Geschichte gehen, von Kapitel 37, dann in 42 und so weiter. Als erste Mal er sie erkennt. Ihr kennt die Geschichte, Josef wurde nach Ägypten verkauft, es herrschte eine Hungersnot und sie mussten von Kanaan nach Ägypten. Und Josef erkennt seine Brüder konnten ihn nicht erkennen, sie wurden gehalten, ihn nicht wahrzunehmen. Und als er sie bei der ersten Reise erkennt, da heißt es in 42, 24, er wandte sich von ihnen und weinte. 43, 30, als Josef seine Brüder bei der zweiten Reise wieder sieht, da heißt es, Josef eilte hinaus, denn sein Herz brannte ihn gegen seinen leiblichen Bruder Benjamin. Und er suchte, wo er weinen könnte, er ging in seine Kammer und weinte daselbst. Und dann gibt sich Josef seinem leiblichen Bruder Benjamin zu erkennen. Und er fiel vor seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und dann weint Josef wieder, als er seinen Vater sieht. Da heißt es in Kapitel 46, 29, Josef spannte seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er ihn sah, fiel er um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Und dann lesen wir wieder Kapitel 50, 1, als der Vater verstarb. Da weint er auch. Da warf sich Josef über des Vaters Angesicht, weinte über ihn und küsste ihn. Josef in unserem Predigtext hier auch wieder. Das Entscheidende sind jetzt nicht die Tränen, damit mich niemand falsch versteht. Tränen bezeugen erstmal nur eine Rührung. Aber das können Schauspieler auf Zuruf. Ein guter Schauspieler, wenn er sagt, jetzt musst du weinen, dann weint er und das ist keine Tränen der Rührung. Das Entscheidende hier ist die innere Haltung, das Verlorene gefunden zu haben. Der Druck des Suches lässt nach und die Seele hat jetzt Frieden gefunden. Hier die Ermutigung der Reaktion Josef kommt in den Worten rüber. Seine Brüder gingen hin, fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Die Frage ist jetzt, sieht Josef jetzt in dem Augenblick, was er im Traum sah? Ich möchte nur auf zwei Träume eingehen, die mit ihren Brüdern zu tun haben. Der erste Traum war der Gabentraum. Ihr kennt das, Kapitel 37, da sind die Brüder auf dem Feld und binden Gaben. Und auf einmal verneigen sich die Gaben der Brüder vor der Gabe Josefs. Da ärgern die sich. Oder an den Traum von Sonne, Mond und Sternen. Wobei sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor ihm verneigten. Wir hören hier kein Wort der Schadenfreude von Josef. Ja, wir hören Worte des tiefsten Mitgefühls und der tiefsten Erkenntnis. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, der Realität der Erkenntnis. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Im Alltag lassen sich manchmal Menschen verleiten zu Worten, ich könnte noch ganz anders handeln oder ich könnte noch ganz andere Entscheidungen treffen oder ich könnte noch ganz andere Sanktionen festlegen. Josef begegnet seinen niederknienden Brüdern mit Trostworten. Und Josef begegnet seinen Brüdern mit einem Wort der Heilszusage. Fürchtet euch nicht. Das sind genau die Worte, die den Hirten zu Weihnachten, wenn wir das bedenken, auf dem Felde gesagt werden. Die Ankündigung, euch ist heute der Heiland geboren. Damit wir es verstehen. Kinder im Kindergottesdienst werden es verstehen. Der Heiland kam nicht, um kaputt zu machen. Der Heiland kam, um heil zu machen, was wir kaputt gemacht haben. Was kaputt ist und was kaputt war und was kaputt sein wird. Dazu brauchen wir ihn. Josef will jetzt die zerbrochene Beziehung zu seinen Brüdern heilen. Und Josef will jetzt das umsetzen, was wir im Wochenspruch verstehen, die Last der Brüder zu tragen, die Verfehlung der Brüder, der Schwestern zu tragen. Und rhetorisch stellt er die Frage, stehe ich denn an Gottes statt? Das erinnert mich an Jesus, als man ihm die Frau beim Ehebruch gegriffen wurde, präsentierte, und ihr kennt den bekannten Vers aus Johannes 8,7, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Aber das Entscheidende für mich hier heute ist, Jesus fragt sie, hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Dann sagt Jesus, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Josef lässt Gott Richter sein. Die ganze Schrift ist durchzogen von Mahnungen, dass nicht der Mensch eigenmächtig handeln soll, sondern Gott Richter sein lassen soll. Josef lässt sich nicht damit belasten, dass er für Gerechtigkeit und Strafe zu sorgen hat. Wir haben es ja schon hier aus dem Römerbrief gelesen. Haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, und da zitiert dann Paulus 5. Mose, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, geb ihm zu essen. Dürstet ihn, geb ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist auch wieder ein Zitat aus den Sprüchen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Josef ist voll Vertrauen, dass sich Gottes gerechter Plan durchsetzen wird. Josef trägt die Last des anderen. Josef trägt die Last der Brüder. Josef spricht mit seinen Vergeben das Vergeben Gottes aus. Josef kann so handeln, weil er Gottes mächtiges Handeln in seinem eigenen Leben erfahren und verstanden hat. Wenn heute Menschen, wo auch immer, ihre Schuld bekennen, können wir die Vergebung der Sünden durch den Tod Jesu zusprechen, weil Gott in dem Tod Jesu gesprochen hat. Wir haben nicht das Recht, andere zu verurteilen. Wir haben vielmehr die Aufgabe, Gottes Vergebung durch den Tod Jesu und Erlass zu tragen und zu bestätigen. Gott hat gesprochen. Und so komme ich zum letzten Punkt, die Erkenntnis der Wahrheit. Ihr gedachtet, Böses mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich das Leben zu erhalten, ein großes Volk. Nochmal, Böses bleibt böse. Das Gute ist nur gut, weil Gott nicht auf unserem krummen Wegen ausgetrickst werden kann. Wir haben das ja bei Jona gehört. Jona wollte Gott austricksen. Na, der Schöpfer Himmels und der Erde, er hat noch andere Mittel. Die Vergebung stellt Gott vor kein Problem. Aber unvergebene Lasten stellen uns vor ein Problem. Die Brüder Josefs blieben am Leben. Die Brüder Josefs werden weiter in das Wirken Gottes mit einbezogen. Und die Brüder Josefs bleiben Teilhaber an dem Volk Gottes. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihm. Und hier wiederholt Josef, was er seinerzeit schon seinem Vater Jakob versprochen hatte. Da sagt er, wenn ihr ins Land Kanaan, kommt, so nehmt euren Vater und all die euren und kommt zu mir. Ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, dass ihr essen sollt, das Fett des Landes. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig. Entschuldigt bitte. Josef schickt seine Brüder wieder zurück mit Korn, mit Getreide, mit Versorgung und sagt, kommt her zu mir nach Ägyptenland, ich will euch versorgen. Und das ist das Angebot Gottes auch heute an uns. Aber wie Jakob und seine Söhne sich auf dem Weg machen müssen, so müssen auch wir uns auf den Weg machen, um das verheißene Land zu erreichen. Hören alleine die Einladung reicht nicht. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Und so geschieht das dann auch. Jakob und seine Söhne brechen auf, verlassen das Alte und Vertraute und ziehen zu ihm hin nach Ägypten. In Genesis 47 heißt es, aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägyptenland wohnen und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einen jedem nach der Zahl der Kinder. Die Versorgung ist gesichert. Aber wir müssen uns aufmachen. Nochmal, hier in dem Predigttext heißt es, so fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und rede freundlich mit ihnen. Der Prophet Jesaja sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und diesen Trost möchte ich allen zusprechen, die über ihr Versagen betrübt sind. Diesen Trost möchte ich allen zusprechen, die durch das Versagen anderer mit dem Strudel der Sünde hineingezogen wurden. Wie gehen wir mit unserem Versagen um? Wenn es so war, bekennen wir es und wir leugnen es nicht. Und wenn es so war, dann stellen wir uns selber und suchen nicht das Verfehlen bei anderen. Und wenn es so war, dann entschuldigen wir uns. Wisst ihr, das Wort entschuldigen sagt es ja schon. Wenn wir bei dem Konvent in der Mitgliederversammlung den Vorstand entlasten, dann heißt es doch, dann ist doch der Vorstand belastet. Sie müssen Rechenschaft geben über die Finanzen, über die Dinge, die sie getan haben, müssen sie Rechenschaft geben. Sie sind belastet. Und jetzt kommen wir und heben unsere Hand und wir entlasten sie. Und entschuldigen ist doch genau dasselbe. Die Schuld liegt auf uns, wir sind schuldig. Und nun entschuldigen wir. Ich könnte viele Beispiele nennen, aber wir haben es verstanden. Die Schuld ist jetzt zu Ende. Wenn wir uns entschuldigen, dann liegt es an dem anderen, ob er uns vergeben hat. Aber dafür haben wir das Vaterunser. Vergib, wie ich euch vergeben habe. Vielleicht müssen wir jetzt heute Nachmittag eine SMS schreiben. Vielleicht müssen wir heute Nachmittag eine E-Mail senden. Ich weiß es nicht. Aber so viel an euch ist, liebe Geschwister, lasst uns vergeben. Der Richterstuhl Christi ist besetzt. Das bedeutet der Text für heute. Das bedeutet für uns, einer trage die Last des anderen. Wir sind schuldig und wir werden schuldig. Aber lasst es uns nicht leugnen, sondern bekennen. Wie gehen wir mit dem Versagen um? Die Angst der Erkenntnis, die Unwahrheit der Erkenntnis, die Realität der Erkenntnis und die Wahrheit der Erkenntnis. Ich möchte schließen mit Jesaja 40, Vers 1 und 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Amen.